Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Moin moin und hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Tour, eurem wöchentlichen Radsport-Talk hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas und ich führe euch wie in jeder Woche durch diese kleine, aber feine Sendung. Und an meiner Seite der Mann, der das In-Season-Transferfenster verstreichen hat lassen und auch weiterhin Teil dieses Podcasts ist. Moin Bent.
Ja, viele verlockende Angebote von konkurrierenden Podcasts natürlich erhalten, aber niemand hat so gute Angebote wie dieser Podcast und so bleibe ich euch und ihr mir erhalten.
Ja, da habe ich weder Kosten noch Mühen gescheut, um euch hier dieses Duo weiterhin zusammenzuhalten. Da bin ich tief in die roten Zahlen gegangen. Schauen wir mal, ob wir das in den nächsten Monaten hier wieder ausgleichen können und mit vernünftigen Finanzen hier weiter diesen Podcast bestreiten können. Aber trotzdem dankbar, dass du das Angebot jetzt nicht ausschlagen konntest und wir hier ein weiteres Mal auf die neuen Geschehnisse des Radsports blicken können. Heute fanden unter anderem die Hamburg Cycle Classics statt. Die werden natürlich so ein bisschen unser Fokus sein. Dann gucken wir noch kurz, was bei der Tschechien-Rundfahrt und dem Arctic Race of Norway passiert ist. Und dann gab es noch La Polynormande, ein französisches Eintagesrennen heute. Dann gucken wir vielleicht mal ein bisschen, was in der nächsten Woche los ist. Und abschließend geht es dann natürlich um die Transfers, die in dieser Woche bestätigt wurden. Da gab es doch so einige. Von daher gibt es dort sicherlich einiges zu diskutieren. Und wir starten einfach mal rein in die Hamburg Cycle Classics. Es ist ja so ein bisschen Los Deutsche Wochos im Radsportzirkus mit den Cycle Classics und der Deutschlandtour. Ist das für dich immer so ein kleines Highlight, als Fan so Orte zu entdecken, die man vielleicht schon mal so gesehen hat, oder für dich ein Rennen wie jedes andere?
Nein, es ist definitiv natürlich immer cool, auch bei anderen Rennen auch schon mal bei Paris-Roubaix gewesen zu sein, danach in jedem Jahr eben Orte wiederzuerkennen, die man selber schon mal gesehen hat. Ne? Das ist immer sehr cool. Und es ist natürlich auch eine einfache Gelegenheit für viele, mal tatsächlich Radsport live vor Ort erleben zu können. Also die letzten Jahre war ich immer sehr dankbar, weil es viel ja auch hier durch NRW ging und man problemlos mal für einen Tagesausflug sich irgendwo in Hamm-Westfalen an den Streckenrand zu stellen oder wo auch immer. Die Gelegenheit haben wir beide dieses Jahr wohl eher nicht, aber dafür haben andere eben die Gelegenheit und das finde ich, ja, ist immer eine tolle Gelegenheit, eben Radsport nochmal so hautnah erleben zu können.
Ja, für mich auch immer ganz spannend, so diese Woche und dann natürlich die anderen Rennen auch, aber gerade in dieser Woche nochmal so ein bisschen mit dem Tour-Hype im Rücken so zu entdecken, wo steht der Radsport in Deutschland gerade. Die Bilder ja doch irgendwie Jahr für Jahr doch sehr beeindruckend, wo man immer denkt, na, da ginge ja eigentlich sogar noch mehr. Vielleicht ja sogar mal ein größeres Frauenrennen, Hust, Hust. Aber ja, ich mag es eigentlich sehr, auch wenn ich sagen muss, die Cycle Classics sind jetzt nicht mein Lieblingsrennen, da ist mir die Deutschlandtour irgendwie einfach vom Profil viel der Charakteristik in den letzten Jahren irgendwie lieber geworden. Und zum Münsterland-Giro haben wir beide natürlich auch noch eine gewisse andere lokale Beziehung. Von daher, lass uns aber mal über das Sportliche sprechen. Die TV-Übertragung startet und wir sehen zwei deutsche Fahrer mit Niklas Behrens und Jonas Rutsch in der Ausreißergruppe. Aber wir sehen auch unschöne Bilder, nämlich einen Sturz unter anderem von Michael Matthews, der aussteigen muss. Und der galt hier durchaus als Mitfavorit auf so einem doch eher anspruchsvolleren Parcours. Sudal und Lidl, wenig überraschend, übernehmen die Kontrolle. Auch Isaac Del Toro hat sich noch kurzfristig angemeldet für dieses Rennen und auch für die Deutschlandtour. Der stürzt hier und hatte heute generell irgendwie nicht den allerbesten Tag erwischt. Und dann kommen wir so langsam in die Vaseberg-Überfahrten, die so ein bisschen das gewohnte Schauspiel boten. Die Teams ohne Topsprinter versuchten hier so ein bisschen die Helfer zu isolieren, um dann im Finale irgendwie wegzukommen. Es macht zunächst zum Beispiel Benoît Cosnefroy mal was. Und es gelingt auch immer mal wieder so kleine Gruppen zu schaffen, aber so richtig Abstand generieren diese nicht aufs Feld. Und somit kommt's alles zum letzten Vaseberg, so ungefähr 16 Kilometer vor dem Ziel. UAE von vorn, Isaac Del Toro will mal was versuchen, kommt allerdings nicht richtig weg. Die Ausreißer werden gestellt, es reißt im Feld, unter anderem Jonathan Milan und auch Olaf Koi sind dann in einer zweiten Gruppe, die verzweifelt versucht nochmal zurückzukommen. Sudal wartet da aber erstmal ab, wie sich die Situation entwickelt, lässt erstmal die anderen Teams so ein bisschen arbeiten und übernimmt dann das Heft des Handelns, führt mit, die Verfolgergruppe kommt ein bisschen näher, aber Sudal steigt da im richtigen Moment ein und bekommt noch Unterstützung von Uno X und Wismar, 2,6 Kilometer vor dem Ziel ist es dann der komplette Zug von Soudal, der geschlossen nach vorne kommt. Ein Kilometer vor dem Ziel ist es dann nur noch Jasper Stuyven vor Paul Manier. Das haben wir beim Giro schon das ein oder andere Mal in diesem Jahr gesehen. Bora übernimmt dann noch auf der linken Seite für Lawrence Pithy, aber das stört Manier nicht. Der sprintet souverän zum Sieg und feiert hier den nächsten Erfolg in dieser Saison und wird da vor Mike Teunissen, Lawrence Pithy, Paul Pinoy und Henry Ulich ins Ziel kommen. Das war gerade im Finale ultra beeindruckend von Soudal Quickstep, oder?
Ja, definitiv. Also auch erstmal abzuwarten, wie sich so die Situation entwickelt, ob die Konkurrenz nochmal irgendwie zurückkommen kann. Und als dann sich abzeichnete, dass das eher nicht der Fall sein wird, dann eben selber Druck zu machen, das Tempo hochzuhalten. Paul Manier sah wieder unfassbar stark und dominant aus. Klar, die Konkurrenz war auch nicht mehr die stärkste im direkten Sprintduell. Andererseits musste er natürlich erstmal das schaffen, dass er da vorne in der ersten Gruppe bleibt, während die anderen großen Sprinternamen eher hinten abgehängt wurden. Beeindruckend fand ich Jonas Rutsch auch, der es geschafft hat, in den Top Ten sich zu halten, obwohl er ja aus der Ausreißergruppe kam. Und so ein bisschen Fragezeichen hatte ich am Ende bei Wismar. Bist du da so ein bisschen schlau draus geworden? Die waren, glaube ich, zu siebt tatsächlich mit der gesamten Mannschaft in der vorderen Gruppe. Das heißt, selbst die beiden Ausreißer mit dabei, haben aber letztendlich dann nicht mehr wirklich was gemacht, nachdem sie zwischendrin so ein bisschen angeführt hatten.
Ja, ich glaube, sie hatten versucht, hier Filippo Fiorelli fürs Finale irgendwie aufzusetzen, würde ich sagen, ist jetzt bei den verbleibenden Sprintern, die noch dabei waren, kein allzu großer Fehler gewesen, wird am Ende 15. Ich glaube, da ging auch noch mehr, war einfach ziemlich hektisch am Ende. Ich muss dich kurz korrigieren, Jonas Rutsch war nur zwischenzeitlich als Siebter gelistet. Es hat sich dann aber rausgestellt, es war doch Noah Hobbs von IF, die sehen ja auch fast gleich aus. Von
daher, Rosa und Rot auch fast die gleiche Farbe.
Genau, und Jonas Rutsch ist ja auch gefühlte 2,30 Meter groß. Von daher, kann mal passieren. Lukas Kubisch von den Rockets, der wurde noch relegiert. Der hat da ordentlich mit den Ellbogen hantiert im letzten Kilometer. Für mich eine richtige Entscheidung. Ich begrüße eigentlich immer, wenn wir solche Relegationen sehen, auch wenn niemand stürzt. Da bin ich eigentlich großer Fan von. Und in dem Fall natürlich bitter für die Rockets. Aber ob jetzt Platz 16 oder 41 ist, glaube ich, verschmerzbar für die Rockets. Wie gesagt, Mike Teunissen hat mir noch sehr imponiert. Der sah wirklich stark aus, aber für Paul Manier natürlich ein riesen Boost, nachdem er in Polen ja ordentlich eingeschult wurde von Jonathan Milan, jetzt sich hier ein bisschen zu revanchieren, auch weil er eben besser über die Anstiege kam. Ja, ein schönes Rennen am Ende unterm Strich. Wie gesagt, der Sieg für Paul Manier, der in dieser Saison wieder einiges schon eingesammelt hat. Jetzt an Erfolgen 2 bei der Algarve-Rundfahrt, 3 beim Giro, dann noch den Mürklassik Gerardsbergen gewonnen und jetzt das erste Mal seit Mitte Juni, also seit fast 2 Monaten, wieder erfolgreich gewesen. Wir haben auch gesagt, Top-5-Ergebnis für Henry Ulich und das war so gar nicht geplant, hat er uns exklusiv verraten. Ich habe ihn gerade kurz angeschrieben und habe aus dem Auto auf dem Weg zur Deutschlandtour eine kleine Sprachnachricht bekommen, die wir euch jetzt hier einmal einspielen. Also Henry Ulich nach seinem 5. Platz bei den Cyclassics in Hamburg.
Hey Lukas und alle Leute vom Podcast. Ich melde mich aus dem Auto auf dem Weg zur Deutschlandtour. Wir haben noch stabile 4 Stunden Fahrt vor uns, bevor wir dann im Hotel für die Deutschlandtour ankommen. Kurz zum Rennen. Ja, Hamburg immer klassisch mit dem Vaseberg. Ist eine relativ gefährliche Anfahrt vorher und da macht Position alles aus und wir wollten eigentlich für Caden fahren, der wollte sich nochmal kurz für die Vuelta in Form bringen, aber der hatte nicht die Beine und hat mir dann in der letzten Runde gesagt, dass ich auf mich selber schauen soll und dann bin ich in der ersten Gruppe mit über den Berg drüber gekommen, dann war schnell klar, dass wir für mich sprinten, ich habe versucht meinen eigenen Weg zu finden. Wurde dann ab und zu ein bisschen eingebaut. Die Beine waren dafür mehr. Aber am Ende ist die erste Vuelta Top 5 und da muss man zufrieden sein. Ist aber natürlich trotzdem ärgerlich, da nicht sein ganzes Potenzial zu zeigen. Aber andererseits, ja, wie gesagt, erste Vuelta Top 5 bin ich schon zufrieden mit. Und es macht auf jeden Fall Hoffnung für die Deutschlandtour, die auch mein Saisonziel sind. Genau, habt noch einen schönen Podcast. Haut rein.
Ja, wir hauen rein. Sehr sympathisch von Henry Ulich, da sich gleichzeitig zu freuen und sehr zu ärgern. Das hat man sehr gut gehört. Der 25-jährige Sprinter von Alpecin hat ja durchaus eine sehr bewegte Karriere, sage ich mal, häufig mit gesundheitlichen Problemen oder Stürzen zu kämpfen gehabt. Dann endlich, da haben wir auch schon diesen Podcast fast gehabt. Es war 2 Wochen, bevor wir den Podcast hatten, seinen ersten Profisieg beim Étoile de Bessèges geholt. Dann in dieser Saison schon einmal 8. bei der Catalunya-Rundfahrt gewesen. Auch nochmal 8. bei der Tour Auvergne-Rhône-Alpes und jetzt eben 5. bei den Cyclassics. Also das macht durchaus Hoffnung und wir gucken gleich auch nochmal auf die Deutschland-Tour für Henry Ulich, aber beeindruckend, dass er dann so spät diese Planänderung bekommt und ohne Lead-Out-Fahrer dann noch 5. wird. Das zeugt ja dafür, dass die Beine definitiv da sein müssen.
Ja, definitiv. Also von daher verstehe ich auch total so diese Emotionen, wenn er eben so das Gespür hat, eigentlich da wäre mehr drin gewesen. Andererseits hat man es ja auch selbst vom Fernseher gesehen, dass das ein echt wuseliges, chaotisches Finale war. Von daher sich da so gut irgendwie auf eigene Karte durchzuwuseln und dran zu bleiben, verdient allen Respekt, den man dem so zollen kann. Und von daher dieser Zwiespalt auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehbar.
So sieht's aus. Also starke Leistung und auch nochmal Grüße an Henry Ulich und ich hoffe, er kommt da gut durch in Richtung Deutschland-Tour, einmal durchs Land. Da kann ja doch so einiges an Verkehr kommen. Wir hoffen es natürlich nicht und gehen weiter im Text, denn es gab, wie gesagt, noch ein bisschen weiteren Radsport, unter anderem die Tschechien-Rundfahrt und die war durchaus unterhaltsam. Riley Sheehan, der gewann den Sprint zum Auftakt vor Ben Turner und Romit Pajur. Pajur ein Este in dem Trikot von den Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies, also durchaus ein spannender Fahrer für die Zukunft. Und dann gab es 3 Bergankünfte hintereinander, die alle so nach dem ähnlichen Schema verliefen. Es waren nie die super steilen Berge, auch recht kurz und immer so ein bisschen ein Ausscheidungsfahren und dann so ein Bergaufsprint der Besten zum Schluss. Und die ersten beiden, also die 2. und die 3. Etappe, die gewann jeweils Andrew August von Annette Company Ineos, war da jeweils der geduldigste und gewann auch jeweils vor Fancello und Pozzovivo, die da hinter ihnen waren und ihn nicht schlagen konnten, den 20-Jährigen, der auch eine wirklich starke Saison fährt. Max Bock war auch jeweils gut dabei, konnte sich nach der 3. Etappe auf Rang 5 in der Gesamtwertung schieben, wird am Ende 6., denn auf der 4. Etappe, da wurde er nochmal überholt. Das war wieder so eine Bergankunft und die gewann am Ende Fancello diesmal vor Andrew August. Und das, obwohl beim Antritt Fancello erstmal aus den Pedalen ausgeklickt war. Ich weiß nicht, Bent, ist dir das schon mal selber passiert, als du versucht hast, irgendwie richtig reinzutreten? Oder ist dir das glücklicherweise noch nicht vorgekommen?
Ist mir tatsächlich passiert, allerdings auch mit so Pedalplatten, die wahrscheinlich 2 Monate vorher besser schon getauscht hätten werden sollen. Frage ich mich, ob das da genau der gleiche Fall ist. Man würde ja hoffen, dass auf Profi-Level man das Budget und vor allem den Vorrat hat, dass man da nicht auf irgendeine Postsendung warten muss, bis die neuen Pedale da sind. Aber ärgerlich, trotzdem natürlich krasse Leistung, ist dann doch noch zu schaffen.
Absolut, war so 250 Meter vor dem Ziel, dass er da angetreten ist, kurz ausgeklickt, aber gleich wieder eingeklickt und am Ende trotzdem schneller als August, der hier aber am Ende souverän die Gesamtwertung gewinnt, vor eben Fancello und Domenico Pozzovivo, der hier 3. wird und jetzt schon irgendwie über 500 UCI-Punkte eingesammelt hat, seit er aus dem Karriereende zurückgekommen ist. Das ist auch, Bent, eine Geschichte. Ich glaube, wir haben da beide was für über, oder?
Ja, definitiv. Also alleine das Alter, andererseits aber eben auch ja eigentlich schon das Trikot aufgehangen zu haben und dann jetzt nochmal so wiederzukommen, sicherlich ja auch nicht uninteressant für andere Teams, die aktuell auf Punktejagd sind, ob man sich so jemanden nicht vielleicht doch nochmal versucht ins Boot zu holen.
Ja, vor allem, weil er den Move ja jetzt schon öfter gebracht hat. Also wenn ich hier mal bei Pro Cycling Stats zugucke, dann durchgucke, hat er 2022 am 14. Februar bei Intermarché unterschrieben, 2023 am 6. März bei Israel Premier Tech, 2024 am 25. Februar bei Badiani, dann hat er ein Jahr Pause gemacht und jetzt hat er am 3. April unterschrieben bei Nippo. Also wirklich eine lustige Geschichte, dass er denselben Song nochmal so ein bisschen wie die Cantina-Band jedes Jahr bringt und auch, wie gesagt, mit Erfolg. Irgendwie ein Sieg würde auch schon nochmal hart anschieben, aber er war in diesem Jahr 14. der Tour of the Alps, dann 3. beim Giro del Apennino, 2. bei der Tour of Hellas, 3. in Portugal, das spreche ich jetzt nicht aus, 4. bei der Mercantil Klassik Alp-Maritim und dann 12. bei der Tour of Slovenia und 3. bei der Tschechien-Rundfahrt. Also das kann sich wirklich noch sehen lassen, gerade bei so kleineren Rennen. Und wie du sagst, da sollte der eine oder andere mal genauer hinschauen, ob der nicht vielleicht noch jemanden für ihn ist. Und für Andrew August auch so eine kleine Durchbruchssaison. Der hatte in diesem Jahr ja schon eine Etappe in Valencia, eine bei der Baskenland-Rundfahrt und jetzt 2 Etappen und die Gesamtwertung bei der Tschechien-Rundfahrt gewonnen und er wird Netcompany Ineos wohl verlassen. Ich glaube, dagegen gab es Gerüchte für Pinarello, dass sie ihn unter Vertrag nehmen würden. Also da kann sich Bent, egal wer da jetzt zuschlägt, doch durchaus über einen sehr, sehr talentierten Fahrer freuen.
Ja, das kann man auf jeden Fall so unterschreiben und vielleicht hat man da ja sogar noch es geschafft, einen ganz günstigen Deal zu landen, je nachdem, wann die Verhandlungen dann liefen.
So sieht's aus. Am Ende, wie gesagt, August vor Fancello und Pozzovivo auch das Gesamtergebnis und Max Bock von den Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies, der war bockstark und wird am Ende 6. hier bei der Tschechien-Rundfahrt und dann ging es rüber nach Norwegen. Für mich eine der schönsten Rundfahrten des Jahres. Also da könnt ihr euch definitiv immer mal, wenn ihr gerade die Landschaftsaufnahmen liebt, dann durchaus mal die beiden Rennen in Norwegen jedes Jahr angucken. Schade, dass die Frauen da in diesem Jahr ihre Skandinavien-Rundfahrt nicht bekommen, denn das ist wirklich allein zum Zuschauen wirklich immer ein Genuss. Da gab es 2 Sprintetappen zum Auftakt. Die gewann erst Giovanni Leonardi von Polti und dann Erlend Blikra für Uno X auch noch den Heimsieg klar gemacht. Und dann gab es auch dort 2 steilere Schlussanstiege. Der erste, der hatte so ein bisschen was vom Mont Ventoux. Das war so ein wirklich ganz einsamer Anstieg mit einem kleinen Telefonmast oben drauf, aber nur 3 Kilometer lang und wirklich echt steil. Und es war hier einer, den wir vielleicht in Zukunft häufiger mal bei World Tour Rennen sehen können. Bert Bolle, der Mann, in diesen Namen habe ich mich wahnsinnig verliebt. Der ist aktuell Stagiaire für Picnic Post NL und der hat da einfach mal das Pacing übernommen an diesem Schlussanstieg für seinen Teamkollegen Robbe Dont. Beide wirklich beeindruckend auf der 3. Etappe und am Ende reicht es zwar nicht ganz zum Sieg, Robbe Dont wird 4. am Ende, aber wirklich beeindruckende Leistung. Den Sieg holt sich ein Bekannter ebenfalls vom Giro, Guillermo Thomas Silva von XDS Astana vor Lennart van Eetveld von Lotto und vor Alessandro Pinarello von NSN. Felix Engelhardt, der deutsche Meister, wurde 5. und heute gab es ebenfalls nochmal so eine 2,8 Kilometer lange bei 8% steile Schlussrampe und da sah es lange so aus, als ob Gachignard von Total Energies sich da den Sieg holen konnte. Der sprang einfach mal kurz vor dem Anstieg in die Spitzengruppe, setzte sich ab und war dann alleine vorne in Richtung Sieg unterwegs. Es gelang ihm aber nicht so ganz, denn während sich die Favoriten hinten anblickten, sprang einfach mal Christoffersen von den Rockets nach vorne, flog vorbei an Gachignard und holte sich seinen ersten Profisieg. Richtig coole Geschichte, richtig mutig gefahren. Am Ende Crescioli knapp dahinter den Sprint des Feldes gewonnen. Guillermo Thomas Silva 3. und gewinnt damit auch die Gesamtwertung. Hat schon 8 Saisonsiege und 11 Profisiege. Da fragt man sich immer, wo kriegt Astana eigentlich diese ganzen Siegfahrer her, oder?
Ja, die scheinen da schon einerseits einen Riecher zu haben, wen man irgendwie günstig ins Boot holen kann und andererseits auch, auf welchen Rennen man die einsetzen kann. Also das muss ich ja sagen, ist seit letztem Jahr, glaube ich, klar. Astana hat irgendwie einen sehr guten Riecher, wo man abseits der ganz großen Rennen nicht nur Punkte sammeln kann, sondern auch eben große Erfolge sammeln kann. Und das ist ja sicherlich nicht nur für die Fahrerentwicklung gut, sondern auch für den Teamspirit und macht natürlich beim Zuschauen auch unfassbar Spaß.
Ich glaube, die haben sogar einen Deutschen, der da zuständig ist für die Deutschen oder einen deutschsprachigen Mitarbeiter, der zuständig auch ist für die Kalendererstellung. Ist vielleicht mal interessant, da Richtung Interview zu gucken. Das werde ich mir auf jeden Fall mal notieren, weil da sprichst du was sehr Gutes an. Sie schaffen das wirklich richtig gut, ihre UCI-Punkte einzusammeln. Ja, und Silva gerade wieder einen Lauf. Der hatte ja schon 2 Eintagesrennen in Spanien gewonnen. Jetzt hier eine Etappe und die Gesamtwertung. Also der sammelt auch weiter fleißig UCI-Punkte und zeigt sich von der starken Seite und sorgt für Jubel bei Astana. Auch gejubelt hat heute noch Cofidis, die haben nämlich La Polynormande in Frankreich gewonnen, Teil des französischen Cups, der ja da so eine Rennserie ist, die zusätzlich ausgetragen wird. Da gewann Hugo Page einen reduzierten Sprint vor Sandy Dujardin und Alex Aramburu. Dann müssen wir abschließend natürlich noch so ein bisschen über den Elefanten im Raum sprechen. Die Portugal-Rundfahrt wurde leider überschattet von einem Todesfall. Finlay Tarling wurde von einem Auto im Rennen überfahren und ist leider seinen Verletzungen überlegen. Wir haben so ein bisschen auch im Vorfeld darüber gesprochen, wie wir das Ganze besprechen möchten. Wir sind ja durchaus ein Podcast, der diese Sicherheitsthemen sehr, sehr hoch hängt, da immer wieder zu Stellung bezieht und das hervorhebt, wie wichtig das ist, dieses Thema noch mehr Aufmerksamkeit zu geben. Und deshalb wollten wir jetzt hier keine große Diskussion dazu machen. Uns betrifft das natürlich. Wir wünschen Familie, Angehörigen, Teammitgliedern nur das Beste. Und sportlich werden wir jetzt nicht groß auf das Rennen eingehen, das am Ende von Alexis Guérin gewonnen wurde. Aber ja, es bleibt leider viel zu häufig, dass wir diese Themen dann doch behandeln müssen und das Sicherheitsthemen, ob sie jetzt nun zu solchen tragischen Todesfällen führen oder in Anführungsstrichen nur zu schweren Verletzungen, sehr präsent sind in diesem Sport. Und es ist wirklich bitter. Ich habe auch eine persönliche Beziehung zu diesem Thema. Ich war ja Pressesprecher bei Picnic Post NL, wie die meisten von euch wissen. Und wir hatten eben den Fall, dass Edo Maas, ein talentierter niederländischer U23-Fahrer, angefahren wurde bei der Piccolo Lombardia. 2019 ist das passiert. Der ist seitdem querschnittsgelähmt. Also ich habe da durchaus auch zweimal schlucken müssen, gerade jetzt mit diesem Zwischenfall. Und Ben, du hast mir erzählt, du hast bei rund um Köln auch einen kleinen Zwischenfall mit einem Auto erlebt.
Ja, ganz genau. Also auch das natürlich eben irgendwie auf einem ganz anderen Level als bei den Profis und glimpflich ausgegangen, aber ist mir sofort wieder glühend heiß eingefallen, dass wir bei rund um Köln auf einem Stück Landstraße plötzlich einem Autofahrer in die Augen geguckt haben, der eben auf dem Weg nach Hause oder sonst wohin war und entschieden hatte, all dieses Flatterband, all diese Absperrungen, das geht ihnen alles nichts an. Er muss jetzt hier langfahren und ist natürlich ein riesen Schreckmoment, wenn du um eine Kurve kommst und plötzlich ist da ein Auto, wo keins sein sollte. Und das ist das eine bei einem Amateurrennen, das andere ist es eben bei einem großen Profirennen, die ja nochmal mit anderen Geschwindigkeiten unterwegs sind, die einfach nochmal so viel mehr riskieren auch als die Amateure. Und von daher ging mir das alles auch natürlich sehr, sehr nah. Und ich glaube, den großen Strich, den wir unter diese Diskussion ziehen können, ist, wir wollen einfach nicht in der Situation sein, so regelmäßig über alle diese Themen sprechen zu müssen, weil es einfach, es ist ein total schlimmes Thema und es sollte nicht so sein.
Ja, so sieht's aus. Fällt schwer, jetzt weiterzumachen, aber ich glaube, die Familie hat sich gewünscht, dass das Rennen fortgesetzt wird. Von daher werden wir jetzt natürlich auch hier einigermaßen vernünftig diese Folge zu Ende bringen. Wie gesagt, alles Gute an die Familie und an alle aus dem Umfeld von Finlay Tarling. Wir blicken jetzt ein bisschen voraus auf die nächste Woche, denn ich habe es angesprochen, der deutsche Radsport sehr im Mittelpunkt in dieser Woche und da wartet noch einiges anderes an tollem Radsport auf euch und auf uns. Unter anderem die Tour of Britain für die Frauen, die Renewi Tour und auch die Tour de l'Avenir, also die Tour de France der U23 stehen auf dem Programm. Dort wird der Nachfolger von Paul Sexas gesucht. Lorenzo Finn dürfte da der Topfavorit sein, aber wir wollen natürlich auch kurz auf die Deutschlandtour vorausblicken. Dort gibt es einmal einen Prolog in Bad Orb, dann eine erste Etappe, die durchaus schon mal richtig anspruchsvoll ist. Es geht nach Schwäbisch Hall und die letzten 640 Meter haben im Schnitt 8% Steigung. Also da wird schon mal ein bisschen Abstand gemacht, kann ich mir vorstellen. Also für die Punchy-Fahrer eher. Was die zweite Etappe, die geht nach Offenbach. Erste Hälfte ist sehr anspruchsvoll, die zweite Hälfte dann flach. Da könnte es dann also einen Sprint geben für die, die es da gut durch die erste Hälfte geschafft haben. Die dritte Etappe, das könnte man so die Queen Stage nennen, die führt von Herxheim nach Berg Dürkheim. Den ganzen Tag geht's da hoch und runter, über 3000 Höhenmeter und auf dem letzten Anstieg, dem Annaberg, da gibt es einen Bonussprint und dann gibt's nur noch so eine Abfahrt ins Ziel. Ich habe nicht genau gefunden, wie weit es ist, aber es werden keine 10 Kilometer dann noch in Richtung Ziel sein. Und die vierte Etappe, ein welliges Teilstück nach Heilbronn. Drei Runden geht's da über den Jägerberg und dann gibt's nach einer kurzen Abfahrt immer noch so eine giftige Gegensteigung. Die letzte Überfahrt des Bergs ist 13 Kilometer vor dem Ziel und dann gibt es eben an dieser Gegensteigung noch einen Bonussprint, 8 Kilometer vor Ziel und dann auch Richtung Ziel. Wie gefällt dir denn die Deutschlandtour? Das ist ja so ein recht klassisches Profil für dieses Rennen. Viele Hügel, sehr viel Einladen zu Attacken. Findest du, dass sich das Rennen da eine coole Identität auferlegt hat nach der Wiedergründung? Ich glaube, 2019 war es.
Ich fand in der Vergangenheit immer relativ schade, dass man sich so ein bisschen davor scheut, richtige Berge zu nehmen oder beziehungsweise, dass auch so getan wurde, zumindest im Kommentar von Fabian Wegmann manchmal, als gäbe es in Deutschland gar nicht die Gelegenheit, irgendwelche richtigen Anstiege hochzufahren. Andererseits, wenn man sich das Ganze jetzt mal so anschaut, finde ich, ist es auch durchaus erfrischend, dass man sich so ein bisschen ja versucht, eine eigene Identität zu schaffen. Und eben, ja, nicht zu sagen, wir haben hier Ambitionen, eine Grand Tour zu sein oder irgendwie auch nur so zu tun, als wäre das eben irgendwie der Anspruch, sondern wir suchen hier irgendwie, ja, so ein bisschen einen eigenen Charakter und wir geben hier eine Gelegenheit eben, ja, für die schnelleren Männer, die eben aber auch so den ein oder anderen Anstieg hoch und runter fahren können. Und ja, von daher in den letzten Jahren war ich immer gut unterhalten und bin auch in diesem Jahr wieder sehr zuversichtlich, dass es da durchaus spannend zugehen wird.
Ja, wir haben jetzt schon ein paar Namen hier auf der Startliste. Wir haben, wie gesagt, Henry Uhlig dabei, Paul Manier wird dabei sein, Isaac Del Toro wird wohl auch am Start stehen. Glaubst du, dass gerade dieses Fünf-Tages-Format so attraktiv ist für viele Teams oder glaubst du, dass die Deutschlandtour auch bei dem Kalenderplatz schon noch ein, zwei Tage mehr vertragen könnte, um dann vielleicht auch wirklich mal noch eine Bergetappe einzustreuen?
Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Frage der Ambition, des Maßstabs, den man vielleicht sich auch selber setzen möchte. Ich glaube, grundsätzlich ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man sich da Stück für Stück rantastet. Wir sehen, dass das Interesse da ist. Wir sehen, dass das Potenzial da ist. Andererseits, wenn man so in der Vergangenheit zurückschaut und wie viele verschiedene Varianten der Deutschlandtour es schon gab und auch dann nicht mehr gab, ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man erstmal versucht, eine Rezeptur irgendwie zu perfektionieren und auszubauen und zu etablieren, bevor man dann sagt, okay, und jetzt versuchen wir den nächsten Schritt zu gehen. Weil das Ganze wirkt doch immer so ein bisschen filigran mit dem Radsportinteresse in Deutschland und eben auch so der Förderung, die man ja braucht, um so ein Rennen zu veranstalten.
Auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wohin sich die Deutschlandtour entwickelt. Ich bin froh, dass wir sie haben. Ich würde mich freuen, wenn sie vielleicht noch ein bisschen mehr Regionen abdecken würde in Zukunft. Ist doch sehr südwestlastig, würde ich sagen, in der Historie. Aber ansonsten durchaus die Starterfelder, die können sich sehen lassen. Also das ist durchaus ein Rennen, was einigen World Tour Rennen in nichts nachsteht, was so die Startlistenqualität angeht. Dann wird es natürlich auch noch die Vuelta geben, ab dem nächsten Wochenende schon. Also es geht hier Schlag auf Schlag. Wir haben jetzt mal ein bisschen Luft geholt in dieser Woche, aber dann geht es, wie gesagt, schon am 22. weiter in Monaco, startet das Ganze mit einem Einzelzeitfahren und auch ihr werdet natürlich wieder von uns mit einer Vorschau beglückt werden, würde ich jetzt mal sagen. Die werden wir irgendwann im Laufe der kommenden Woche aufzeichnen und euch in die Podcatcher spülen. Ich denke mal so Mittwoch oder Donnerstag, wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber ich denke mal, das ist ja so der gewohnte Rhythmus der letzten beiden Grand Tours. Gebt uns da auch gerne Input, wie, in welcher Form ihr die aufgebaut haben wollt, aber ich glaube, ihr seid da ganz gut und happy gewesen mit den bisherigen Vorschauen. Und auch noch eine Bitte, wenn ihr Bock habt, dann schickt uns, und ihr seid bei der Deutschlandtour, dann schickt uns auch gerne eure Berichte, Fotos oder was auch immer, verlinkt uns gerne. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch bei Insta eine Sprachnachricht schicken, Ben sicher auch, und dann können wir die hier auch so ein bisschen einbauen nächste Woche. Bei der Vuelta wird es noch nicht so wahnsinnig viel zu diskutieren geben, das heißt, eine kürzere Folge könnte da auch gut mit eurem Content gefüllt werden und da würden wir uns natürlich sehr, sehr drüber freuen. Wir gehen in den letzten Block. Es gibt Transfers und ich glaube, der diskussionswürdigste ist gleich, den wir zum Anfang nehmen. Wir hatten es hier noch so ein bisschen uns zurückgehalten, obwohl die Gerüchte recht deutlich waren. Fabio Jakobsen hat zum 1. August seinen Vertrag bei Picnic PostNL aufgelöst und wechselt nun zu Wismar. Bekommt dort einen, ja sagen wir mal, anderthalb Jahresvertrag bis Ende 2027. Ich habe dazu schon ein kurzes Video gemacht, deshalb bin ich erstmal ganz ungefiltert auf deine Meinung gespannt, was du von diesem Move hältst.
Ja, ich habe es, glaube ich, als wir drüber geschrieben haben, schon so ein bisschen angedeutet. Ursprünglich stand ja im Raum, dass der Vertrag vielleicht sogar bis 2028 gehen könnte, was sich dann aber als Tippfehler oder Missverständnis oder sonst wie rausgestellt hat. 2027 natürlich das deutlich realistischere. Wismar möchte nicht 100% die Katze im Sack kaufen, sondern zumindest nicht für so lange, sondern gibt ihm quasi erstmal so eine gewisse Bewährungsfrist, was ich total nachvollziehen kann. hatte aber eben, als es erst 2028 hieß, schon sehr die Augenbrauen nach oben gezogen, weil ich eben dachte, was wissen die, was Picknick nicht weiß oder was können die, was Picknick nicht kann? Auch da haben wir beide ja schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, dass du ja auch so ein bisschen anzweifelst, dass es wirklich an Picknick liegt, wenn ein Fahrer jetzt seine Leistungen nicht an seine Leistungen anknüpfen kann. Das heißt, was sagst du? Räumt Fabio Jakobsen nächstes Jahr ganz viel ab?
So, unabhängig, also ich habe Fabio ja auch kennengelernt, ist wirklich ein cooler Typ, hat also auch natürlich ein eigener, ich glaube, das sind aber alle, die auf diesem Niveau und vor allem mit dieser Geschichte, die Fabio Jakobsen einfach erlebt hat, irgendwie in diesem Sport unterwegs sind, keine Frage, und ich würde es ihm vom Herzen gönnen, wenn er es nochmal in die Weltspitze schafft. Unabhängig davon habe ich aber so ein paar Fragezeichen. Man hat bei Wismar ja durchaus einige endschnelle Fahrer schon in den eigenen Reihen. Wir haben gerade über Filippo Fiorelli gesprochen, wir haben über Matthew Brennan in diesem Jahr schon das ein oder andere Mal gesprochen. Ich sehe da auch noch einen Timo Kielich, der durchaus auch mal einen Sprint gewinnen kann, einen Axel Single. Da sind einfach so viele Namen, wo ich mich so ein bisschen frage, wo der Platz da genau ist und ob man da dem einen oder anderen nicht so ein bisschen auf die Füße treten könnte. Auf der anderen Seite, ja, ich weiß, ich glaube, die Kritik an seinem alten Arbeitgeber, die ist groß und die ist vielleicht auch in Teilen berechtigt. Gerade in dieser Saison kann man da, glaube ich, wenig Ausreden finden und ich bin da auch so ein bisschen befangen. Aber die Tatsache, dass er so weit davon weg ist, konkurrenzfähig zu sein, lässt mich nicht so richtig optimistisch in die Zukunft schauen. Es liegt jetzt nicht daran, dass er, oder es lag in den letzten 3 Jahren nicht daran oder selten daran, dass er es gar nicht in die Finals geschafft hat. Also am Anfang schon, er hatte ja dann diesen Eingriff mit der Beckenarterie im letzten Jahr und hat sich jetzt zurückgekämpft. Aber in diesem Jahr, wenn man sich das mal anguckt, da sehe ich hier, ich glaube, 7 oder 8 did not finishes. Dann ist er beim Bukit-Stiller Mayenne aus dem Zeitlimit gefallen. Und ja, kann selbst bei recht einfachen Rennen wie dem Kopenhagen Sprint nicht in den Sprint kommen. Und da muss man sagen, da scheint einfach irgendwas im Körper zu sein, was ihn sehr daran hindert. Ich würde es ihm, wie gesagt, von Herzen gönnen. Ich weiß nicht, ob Wismar die Geduld hat am Ende. Das Risiko ist nicht so hoch jetzt mit einem 1,5-Jahres-Vertrag. Für Picknick PostNL ist es super, weil sie sich, glaube ich, jetzt nochmal ein 1/2 Jahr Gehalt sparen. Ich glaube, das würde ihnen gut tun in der aktuellen Situation. Ich habe an anderer Stelle auch gesehen, ja, er könnte da Zeit bekommen von Wismar und vielleicht ist es deshalb gut. Ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, bei Wismar läuft auch nicht mehr alles so gut wie vor 4, 5 Jahren und es ist auf jeden Fall ein Gamble. Und ja, ich bin gespannt, was für ein Programm er bekommen wird und wie er sich da einbringen kann. Ich habe Fragezeichen vor allem. Also wie gesagt, das Risiko ist recht gering, aber ich war so ein bisschen überrascht, dass es ausgerechnet Wismar ist. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Aber ich glaube, wir beide würden es ihm gönnen, gerade mit der Geschichte, dass er sich überhaupt nochmal so an die Spitze gekämpft hat. Keine Frage. Dann fliegen wir mal noch über 2 andere Transfers. Zum einen Marta Lach, die wechselt vorzeitig. Die hatte noch einen laufenden Vertrag, wechselt dann zur neuen Saison, aber schon zu Human Powered Health, die gerade scheinbar was vorzuhaben scheinen. Da hört man so einiges, was da gerade abgehen soll. Megan Ahrens wechselt mit sofortiger Wirkung von Picknick PostNL zu AG Insurance. Riesiges Talent. Da kann sich AG Insurance auf jeden Fall auf eine wirklich starke Fahrerin für die Zukunft freuen. Und dann freuen wir uns natürlich auch, was wir in der letzten Woche so ein bisschen spekuliert hatten. Marco Brenner, auslaufender Vertrag, so sieht's nicht mehr aus, hat langfristig bis 2030 bei Tudor verlängert und spätestens nach der Polen-Rundfahrt auch absolut verständlich, oder?
Ja, definitiv. Also das war ja auch im Prinzip genau das, was wir prognostiziert oder zumindest Tudor geraten hatten. Offensichtlich hört man bei Tudor aufmerksam zu, was wir ihnen empfehlen und hat das dann auch postwendend in die Tat umgesetzt und absolut verdient und absolut korrekte Entscheidung, finde ich.
Absolut. Sehe ich auch so und ich bin weiterhin sehr gespannt, was jetzt bei der Vuelta für Marco Brenner geht. Matteo Trentin und Marco Haller haben ebenfalls verlängert bis 2028 und dann gab es einen weiteren deutschen Move in dieser Woche und da haben wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig doll drüber gesprochen. Wir beide, Georg Steinhauser wechselt von IF zu Bora. So ein bisschen mein Gefühl ist aus der Rolle des freifahrenden Ausreißers zum Berghelfer. Wie findest du den Transfer?
Ja, auf dem Papier macht es natürlich erstmal Sinn, dass Bora sich jemanden wie ihn holt, weil er eben einer ist, der am Berg gezeigt hat, dass er auch für einen Etappensieg taugt, dass er die Ausdauer hat, aber eben, wie du ansprichst, ja durchaus so einer dann auch als Helfer sehr nützlich sein kann. Ich finde es für ihn spannend, weil es ja, glaube ich, sein erster Teamwechsel als Profi dann ist. Haben wir in der Vergangenheit auch schon mal drüber gesprochen, dass so ein Tapetenwechsel gerade bei einem noch recht jungen Fahrer ja durchaus auch mal nicht schaden kann. Ja, und eben deutscher Fahrer, der zu einem der großen, ambitionierten deutschen Teams wechselt, auch das auf dem Papier natürlich irgendwie ein sehr einleuchtender Schritt.
Ja, ich glaube, da gibt es zwei Perspektiven. Zum einen deutscher Fahrer in deutsches Team. Ich glaube, das hat ihn angesprochen. Zum anderen ist er 2 Jahre schon vorher mit Florian Lipowitz Teamkollege gewesen, noch bei Tirol 2020 und 2021, bevor die beiden dann eben Profi geworden sind. Von daher auch das hat sicherlich eine Rolle gespielt, wenn man sich da gut versteht und vielleicht auch deshalb irgendwie cool, sich dann da auch unterzuordnen und zu sagen, jo, ich würde gern Teil davon sein, von der Geschichte von Florian Lipowitz, das kann ich verstehen. Ich kann aber auch die Fanperspektive total verstehen, zu sagen, boah, der hat so viel Spaß gemacht als Ausreißer, der Giro-Etappensieg 2024 jetzt auch bei Paris-Nizza, wo er irgendwie die Gunst der Stunde genutzt hat und da aufs Podium gefahren ist, sowas würde ich viel häufiger gerne sehen. IF ist so ein cooles Team, auch die Perspektive total valide. Ich glaube, am Ende für Bora macht Sinn und wenn er damit happy ist, er wird ja wissen, was auf ihn zukommt. Und gerade bei Bora macht er sich, glaube ich, jetzt nicht die großen Hoffnungen, dass er jetzt da die GC Nummer 1 wird. Vielleicht mal bei kleineren Rennen, aber wenn ich mir angucke, nächstes Jahr Callum Thornley, Giulio Pellizzari, Lorenzo Finn, dann natürlich Florian Lipowitz, Jai Hindley immer noch da. Also die Liste, die wird ja nicht kürzer an Konkurrenz, aber ja, es kann auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Verstärkung auch fürs Bergteam und die GC-Ambitionen sein. Von daher bin ich damit erstmal fein, würde ich sagen, und wünsche ihm dann natürlich das Beste. Dann Sebastian Berwick, Wechsel von Kara Rural zu Q365, die sind auch weiter heftig am Kochen, muss man sagen. Sebastian Berwick jetzt quasi auf zweitem Bildungsweg nochmal so einen zweiten Anlauf gestartet. Durchaus ein interessanter Fahrer, bei dem ich auch sehr gespannt bin. Ist 26 Jahre jung, früher schon mal 3 Jahre bei Israel Premier Tech, 2 Jahre davon in der World Tour, dann nach dem Abstieg noch 1 Jahr auf Pro-Tour-Niveau, jetzt 3 Jahre bei Kara Rural gefahren, unter anderem ja die Türkei-Rundfahrt dieses Jahr gewonnen und wird da jetzt bei Pinarello das Team verstärken. Durchaus auch einer, der da Punkte sammeln kann, darum geht es ja bei Pinarello und kann ich mir auch vorstellen, bei einer Grand Tour ein guter Helfer für Tom Pidcock. Von daher auch das ein guter Move und auch spannend finde ich, Femke Markus wechselt von SD Works zu Wismar Liesebike. Auch das durchaus ein spannender Transfer, würde ich sagen. Hast du zu den beiden noch eine Meinung oder wollen wir es in der Kürze belassen?
Ich glaube, da habe ich nichts hinzuzufügen. Das sind alles wieder viele Moves gewesen. Allerdings noch so ein bisschen, du warst, ich glaube, vor 1-2 Wochen noch ein bisschen verhalten, was so die aktuelle Silly Season angeht und die Transfers, die wir so gehört haben. Jetzt sind einige dazugekommen, aber so ein bisschen warten wir noch auf den großen Knaller, oder?
Ja, ich habe das ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Es wirkt weiterhin sehr verhalten. Sonst sind auch Montage immer sehr busy, was Transfers angeht. Jetzt ist aber die Vuelta-Woche. Es heißt, ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt eher in dieser Woche viele Vuelta-Lineups bekommen werden und auch noch nicht so viele Transfers. Und so ein bisschen nagt ja weiterhin die Vermutung, dass so ein paar große Dominosteine noch fallen müssen, dass einige sich Budget für die Zukunft für Paul Sexas vielleicht frei halten wollen. Dann gab es in dieser Woche aufkeimende Gerüchte, dass Richard Carapaz wohl nochmal das Team wechseln wird und auf dem Weg zu Netcompany Ineos ist. Also ich glaube, es gibt gerade einfach so ein paar Dominosteine, an denen es noch hängt fürs nächste Jahr. Und aber ich glaube, das Gefühl trügt nicht, dass es in diesem Jahr einfach alles ein bisschen länger braucht. Ich glaube, es liegt aber, wie gesagt, an Tour, an Sexas und so ein bisschen daran, wie der Kalender ist, weil man will ja schon das Maximum an Aufmerksamkeit haben. Das sind durchaus, selbst wenn ja heutzutage vieles vorher irgendwie bekannt ist, wichtige Neuigkeiten, die auch so ein bisschen Sponsoren mit wieder an Bord holen sollen, wenn man so ein kleines Tief hatte, zu sagen, jo, guck mal hier, wir haben hier ein paar spannende Fahrer in der Pipeline, nächstes Jahr wird's besser und so. Von daher durchaus wichtige Momente. Und wo ich bisher aber wirklich enttäuscht bin, ist, dass wir noch kein richtig geiles Announcement gesehen haben. In der Vergangenheit waren gerade so Teams wie Lidl dafür zuständig. Die haben jetzt noch keinen Transfer verkündet. Das heißt, da habe ich noch Hoffnung. Aber so die richtig dicken Fische, die sind bisher noch nicht Ja, oder die geilen Announcements, die habe ich bisher noch nicht gesehen. Pinarello verkündet die Transfers, als wäre es eine Steuererklärung. Also weniger Emotionen geht wirklich gar nicht. Und da erhoffe ich mir noch einiges. Und dann möchte ich meinen Monolog hier damit abschließen, dass ich quasi auch noch so eine halbpersönliche Frage bekommen habe. Nämlich, ob wir wissen, wie es bei Picknick PostNL weitergeht. Wie gesagt, ich habe da eine Verbindung. Ich habe da jetzt nicht mehr die vielen Einblicke, sage ich auch ganz offen und ehrlich. Also ich bin mit denen jetzt nicht täglich im Austausch. Aber was man so liest, wie gesagt, sportlich läuft es in dieser Saison eher bescheiden, um es mal ganz freundlich auszudrücken. Mit Pavel Bittner ist der nächste Topfahrer gegangen. Kasper van Uden, würde ich sagen, kann man sogar verkraften, weil er einfach nie so sein Potenzial entfalten konnte. Ich würde davon sprechen, dass sich das Team jetzt durchaus am Tiefpunkt befindet, aber auch gleichzeitig macht mir das Hoffnung. Ich glaube, viel schlechter geht es nicht mehr und ich sehe aber auch einiges, was mir Hoffnung macht, gerade in den letzten Wochen. Ich würde sagen, dass Fahrer wie Martinez, wie jetzt Robbe Dond, wie Fritz Biesterboss, der in diesem Jahr wirklich schon einige gute Ergebnisse eingefahren hat, und andere, Björn Kurt zum Beispiel, auch ein super spannender Fahrer, die durchaus Perspektive bieten. Es gibt Gerüchte über Fahrer wie Paul Penouet, die kommen sollen, den französischen Amateurmeister, den hat man wohl im Blick. Dann hat man hier Bert Bolle, ja jetzt, der sich hier durchaus empfohlen hat. Also ich sehe einfach einiges an Potenzial und ich habe Vertrauen in den Teammanager Ivan Spekenbrink. Das Team hat sich oft neu erfunden in der Teamgeschichte. Ich glaube, es ist ein harter Weg und man darf sich durchaus Sorgen machen, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so akut, dass wir nächstes Jahr keinen Team Picknick PostNL mehr sehen werden. Ja, wäre für den niederländischen Radsport durchaus auch wichtig, gerade die jüngeren Talente, die kommen ja dann doch immer mal wieder dahin, wenn wir über Talente sprechen. Van Huffel, auch ein Devo-Fahrer, der dieses Jahr schon gezeigt hat, dass er Potenzial hat. Also ich glaube, die Basis, was Neues aufzubauen, ist da und jetzt liegt es dann beim Team, das auszunutzen und ein bisschen Pech, würde ich sagen, spielt da in der letzten Zeit auch eine Rolle. Jetzt war es Björn Kurt, der sich das Schlüsselbein gebrochen hat, nachdem er da wirklich gut unterwegs war in den letzten Wochen. Genau. Also das vielleicht mal so meine 5 Cent dazu, aber ich werde mich da auch nochmal erkundigen bei meinen alten Kollegen, wie es denn aussieht. Ja, wir sind damit durch mit der letzten Radsportwoche. Wir versprechen euch weiter, wir arbeiten hart an Interviews rund um die Radrennen oder auch mal ganz unabhängig davon. Ist in der Terminfindung einfach während der Saison immer gar nicht so einfach, aber wir sind da dran, wurde sich auch explizit gewünscht. Ansonsten, wie gesagt, gibt es diese Woche dann noch die Vuelta-Vorschau für euch. Wenn euch die Folge oder der Podcast gefällt, dann schreibt uns doch gerne auf Blue Sky, auf Instagram oder bewertet uns auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Das ist der größte Support, den ihr uns irgendwie geben könnt, weil dadurch werden andere Leute auch darauf aufmerksam, dass es auch außerhalb der Tour de France richtig coolen Radsport und auch noch besseren Radsport-Content gibt. Und damit soll es das gewesen sein. Danke fürs Zuhören und die letzten Worte, die bekommt wie immer der liebe Ben.
Ja, danke dir und danke natürlich auch allen, die zugehört haben und wir freuen uns wirklich über jedes Feedback, auch zum Beispiel zur Folgenlänge. Es war ja jetzt, glaube ich, eine Folge, die ungefähr halb so lang ist wie die Folgen der letzten Wochen, aber nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass es eine unterhaltsame knappe Dreiviertelstunde war und auch die Folgen muss es ja mal geben, die ein bisschen kürzer sind. Dafür wird, glaube ich, ab der nächsten Woche direkt wieder ganz viel zu erzählen sein.
So sieht's aus. Kurze letzte Worte. Schreibt uns auch gerne, ob ihr das jetzt okay fandet, wie wir mit den eher tragischen Nachrichten in diesem Podcast umgegangen sind. Wir haben es versucht, so ein bisschen einzubinden und dem den nötigen Platz zu geben. Also auch da sind wir für Feedback sehr dankbar. Das ist für uns natürlich auch nicht immer einfach, da den perfekten Ton zu treffen. Das soll es aber gewesen sein. Wir hören uns dann unter der Woche wieder zur Vuelta-Vorschau. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.